Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Mit Stefan Holtgreife, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Solalux GmbH, hatte ich bereits 2016 ein Interview geführt, welches als Podcast-Episode SF27 veröffentlicht wurde. Die Episode trug den Titel Starre Strategiearbeit am Ende? Fragezeichen und ich setze den Link in die Shownotes. Das von seinem Vater damals gegründete Unternehmen, eben die Solalux GmbH, hat sich auf Faltwände spezialisiert und ist damit mittlerweile international erfolgreich. Mittlerweile hat sich der Senior aus der aktiven Führung zurückgezogen und Stefan Holtgreife führt das Unternehmen und das jetzt seit einer Weile alleine, also ist es auch Zeit für ein Update. Solalux hat 2015-16 auf der Grünen Wiese einen ziemlich großen Produktions- und Verwaltungscampus errichtet. Und mich interessiert in diesem Interview unter anderem, welche Erfahrungen das Unternehmen mit dieser maximalen Veränderung gemacht hat. Übrigens waren wir mit dem Leadership Development Kongress in 2016 dann der erste externe Veranstalter auf diesem Campus. Eine sensationelle Location. Ja, freuen Sie sich mit mir auf das Gespräch mit Stefan Holtgreife. Ja, lieber Herr Holtgreife, ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Dr. Welzmann. Grüß Sie.
Wir sind in Anführungszeichen wieder am alten Ort. Tradition bei meinen Podcast-Interviews ist ja immer, dass ich erkläre, wo wir sind. Wir sind nicht bei Ihnen, das können wir sagen.
Jawohl.
Denn das sollten wir vielleicht beim dann nächsten, vielleicht mal im Jahr oder zwei Jahren Interview machen, nämlich bei Ihnen vor Ort. Wir haben uns praktischerweise in den Räumen der LD21 Academy hier getroffen mit dem Weitblick und wir haben schönes Wetter. Wir können in die Landschaft gucken.
Ich hoffe, der Weitblick hilft bei den Antworten.
Ich bin mir sicher, das klappt schon. Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz die Information, für diejenigen zumindest, die nicht langjährige Hörerinnen und Hörer sind des Podcasts. Wir haben uns ja bereits im Mai 2016 getroffen und im selben Jahr, im September, war der Kongress bei Ihnen am neuen Produktionsstandort bei Melle, kurz vor Melle, muss man sagen, bei Osnabrück.
Ja.
Wie weit ist es von Osnabrück von hier entfernt? 15 Kilometer?
Ich denke, ja.
So ungefähr.
Ja.
Im damaligen Interview haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass eine starre Strategiearbeit nicht funktioniert. Das fand ich eine steile These, auch von Ihnen, dass Sie gesagt haben, nee, ich war eigentlich früher mal so der Meinung, dass man sehr stark auch funktional das aufbauen musste. Und Sie haben damals ja sehr klar gesagt, dass die Zeiten sind so agil, da kommt man mit starrer, funktionaler Strategiearbeit eigentlich gar nicht weiter. Inwiefern hat sich das bestätigt, was Sie damals gesagt haben?
Also zunächst mal bin ich nach wie vor der Meinung, auf jeden Fall. Und was sich jetzt bestätigt hat, beispielsweise in jüngster Vergangenheit, allein der Umstand, dass Strafzölle erhoben werden sollten, beispielsweise in den USA, was jetzt ja glücklicherweise für die EU zumindest erstmal aufgehoben wurde oder aufgeschoben.
Zumindest, ja.
Aufgeschoben, aufgehoben nicht. Inwiefern uns das dann betroffen hätte, kann man gar nicht sagen, weil die ganzen Tarifnormen noch gar nicht klar waren, die betroffen sind. Aber wenn so etwas passiert, dann ist all das, was man sich vorher beispielsweise an Wachstumsstrategien oder auch an Produktverlagerungen, weil wir dorthin auch einen Produktionsstätte haben, dann wäre das alles Schau und Rauch geworden. Also dann von hier aus dann Komponenten hinzuliefern, die mit 25% oder sowas bezollt werden, dann ist das Geschäftsmodell kaputt.
Ja.
Und da kann man also sich vorher viele Gedanken zu machen und mit Vorbereitungszeit, wenn man, ich habe das jetzt gerade aktuell, hatten wir das nämlich diese Diskussion und deswegen ist das sehr präsent. Wenn ich dann so 2 Jahre Vorbereitungszeit habe und das vernünftig einstehen will, ja, und dann kommen die Sachen erst von hier, das wäre komplett kaputt gewesen.
Ja.
Und das soll jetzt nicht bedeuten, dass man im Blindflug unterwegs ist. Mhm. Also es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, sondern natürlich auch ein paar Grauzonen, wie immer. Aber das ist für mich nochmal eine ganz klare Bestätigung dafür, was hilft es am grünen Tisch, sich vorher alles zu überlegen und so ein Event findet statt und dann steht man da.
Mhm. Dennoch haben Sie natürlich sowas wie ein Strategieraster, denke ich.
Das ist klar. Ja, natürlich, das haben wir schon. Also wir, ich glaube, ich hatte es damals auch erzählt, wir erarbeiten einmal im Jahr im engsten Führungskreis unsere Strategie, die dann auch unterjährig geprüft wird. Wir haben auch Zielvereinbarungen, hatten wir damals, glaube ich, auch drüber gesprochen. Ja. Diese Zielvereinbarungen sind in der Regel inzwischen häufig eher qualitativer Natur als quantitativer Natur. Es geht häufig eben um Projekte dabei, aber es hängt keine monetären Bewertungen mehr dran. Die Zielvereinbarungen sind auch sehr flexibel. Wenn wir feststellen, es funktioniert nicht, dann wieder sehr unbürokratisch, sag ich mal, geändert und fertig. Ja. Weil eben auch kein Geld dran hängt.
Klar. Wenn das so ist, vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, Strategie, was ist eigentlich Strategie? Vielleicht da nochmal nachgehakt. Ich meine, wir brauchen jetzt keine Lehrbuchdefinition, aber wenn jetzt ein Mitarbeiter zu Ihnen kommt, Sie duzen sich alle, glaube ich, ja auch auf dem Gelände bei Ihnen, da sagt er, Mensch, Stefan, was ist eigentlich unsere Strategie? Was antworten Sie da?
Das ist ja wirklich eine ganz schön schwierige Frage. Also, ich versuche die mal so zu beantworten. Also wir haben uns vorgenommen, dass unsere Position als Qualitäts- und Innovationsführer in unserer Nische, dass wir diese behaupten wollen. So, und das bedeutet natürlich, dass wir stetig neue Produkte entwickeln müssen, dass wir die Qualitätsnormen, die da sind, mindestens erfüllen, eigentlich eher übererfüllen. Das gilt dann nicht nur für Deutschland, sondern eben auch für internationale Märkte. Ja. Und also ich sag mal, das ist so die ganz eine Marktpositionierung, die wir wollen. Und damit geht dann natürlich einher ein gewisser Preisunterschied, ein gewisses Markenimage, was wir brauchen für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter. Also das ist eigentlich, wenn man so will, der Fixstern, an dem wir uns da orientieren.
Ja, und das kommunizieren Sie auch den Mitarbeitern?
Ja, das kommunizieren wir den Mitarbeitern. Und diese Innovation, die findet ja in vielen Dingen statt. Das ist ja nicht nur ein rein produktbezogenes Thema, sondern es kann auch ein organisatorisches sein, es kann auch das Thema EDV sein, Marketing-Ideen, also wirklich auch Geschäftsmodelle, die dann plötzlich anders entstehen. Also wirklich von bis, aber eben dieses Thema zu sagen, wir wollen als kleiner Nischenplayer, sage ich mal, beweglich, dynamisch sein und eben innovative Produkte haben.
Ja, wenn das der strategische Rahmen ist, der im Prinzip ja auch jedem Mitarbeiter klar sein muss. Welche Rolle spielt dann mittlerweile IT oder das Stichwort Digitalisierung? Also teilweise kann man es nicht mehr hören, andererseits muss man sich natürlich damit beschäftigen. Ich habe festgestellt, viele Mittelständler tun es einfach und wundern sich, dass heutzutage so ein großes Aufhebens drum gemacht wird. Nach dem Motto, machen wir doch längst. Also ob das die Steuerung ihres Lagers ist oder ähnliche Dinge. Also Digitalisierung bei Solarlux heißt heute was?
Da gibt es sehr viele unterschiedliche Facetten. Ich fange vielleicht mal beim Kunden an. Also wir haben inzwischen einen Online-Konfigurator. Das ist bei uns nicht ganz so simpel. Man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man sich so ein Terrassendach oder ein Wintergarten...
Vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die unbedarft sind sozusagen. Wintergärten ist sozusagen das primäre Produkt, wenn man so will.
Das primäre Produkt ist eigentlich eine faltbare Fassade. Also das so wie ein Akkordeon, sage ich mal, was sich aufhalten kann und dann wieder geschlossen werden kann. Also beweglich und damit erschließen sich innen und äußere Räume, verschmilzen, barrierefrei, natürlich trotzdem wasserdicht und zum Teil auch Hurricane getestet und so weiter. Solche Dinge bauen wir da. Also man kann sich vorstellen, wir haben jetzt ein Projekt gebaut in Hongkong, das, glaube ich, beschreibt eigentlich ganz gut die Leistungsfähigkeit. Hongkong, wer da schon mal war, weiß, dass es direkt im Taifun-Gebiet liegt, wo dann der Wind mit 200 km/h und mehr davor drückt. So, jetzt sollen also unsere Fassaden nicht nur dicht sein, sondern sie sollen dann, wenn das Wetter mal schön ist, zu öffnen sein. So, und das ist eben diese Herausforderung. Das ist der Unterschied zu herkömmlichen Fassaden.
Ja. Und das testen Sie digital dann vorweg?
Das testen wir tatsächlich live. Also wir haben ein eigenes Testlabor, einen eigenen Teststand, der auch zertifiziert ist. Also wir dürfen bei uns Tests durchführen, die dann dort abgenommen werden von unabhängigen Instituten. Entweder so in Deutschland oder halt in den fernen Ländern. In Hongkong beispielsweise mussten wir damals den Test dort machen.
Vor Ort.
Genau, mit unseren Leuten dann. Oder wir haben es im Mai, glaube ich, haben wir jetzt eine große Testserie in den USA. Da geht es dann wieder um Hurricane beispielsweise. So, und das ist auch in England sind wir jetzt momentan. Also diese Tests werden dann eben durchgeführt. Und die Digitalisierung findet bei uns eigentlich so statt, also erstmal natürlich unheimlich viel im Produktionsbereich. Also wir haben automatisches Hochregallager, eine komplett automatisierte Beschichtungsanlage inzwischen. Aber das, was eigentlich so ja den für mich zumindest so den Pfiff ausmacht, ist, wenn so eine Fassade konfiguriert wird von unseren Kunden, das geschieht online im Browser, was eben nicht so leicht ist aufgrund der hohen, das ist nicht kompliziert, was wir bauen, ist aber komplex. Es sind viele Varianten, viele Konfigurationsmerkmale. Ja. Und das können die bei uns online bestellen. Mhm. Und per Klick sind nicht nur die Preisfindung abgeschlossen, sondern sämtliche CAD-Informationen, sämtliche CNC-Informationen, alles ist komplett da und wird eigentlich, ich sag mal, wenn ein Kunde in den USA bei uns bestellt, geht das direkt unten an die CNC-Fräse und das Glas wird bestellt.
Cool.
Und das ist eigentlich so, finde ich, was dann Digitalisierung wirklich spannend macht. Und um das noch eben einmal fortzuführen, weil das war so für mich das Projekt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt kommen wir wirklich einen Schritt weiter. Mhm. Wenn wir solche Glasanbauten produzieren, also Wintergärten. Es hört sich immer verstaubt an, aber es gibt auch wirklich schöne ins Haus integrierte. Das ist dann nicht mehr so eine.
Also ich kenne sie ja, von daher weiß ich ja auch, dass das ziemlich cool aussieht.
Genau, es kann wirklich cool aussehen. So, und da ging es darum, eine Verschattung zu integrieren. Mhm. Also man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Unser Kunde in England beispielsweise konfiguriert diesen 3D-Körper an ein existierendes Haus, drückt auf den Knopf, die Daten kommen alle zu uns. Es wird automatisch verifiziert, inklusive Schneelast und allem möglichen Kram. Mhm. Und dann werden nur die Informationen für diese Verschattung, für eine Markise, werden genommen, an unseren Vorlieferanten geschickt, der auf den Knopf drückt, die einliest und er hat alle Informationen, kann direkt produzieren.
Ja.
Also die Kette geht dann wirklich durch bis zum Vorlieferanten.
Cool.
Dann wird es natürlich cool.
Ja. Gibt es da auch schon, wir hatten vorhin auch über Salt and Pepper, wir sind ja auch in der Bürogemeinschaft mit Salt and Pepper. Gibt es auch da virtuelle Software-Simulationen schon in Planung, wo Sie sagen, in Zukunft sollen die Leute mit 3D-Brillen zum Beispiel durch ihr Stadion gehen? Sie machen ja, glaube ich, auch Stadionausbauten oder ähnliches. Gibt es das schon? Gibt es da Vorläufer? Ja.
Also das ist tatsächlich auch etwas, was wir mit Salt and Pepper zusammen da realisiert haben. Das ist eine Schnittstelle zwischen unserem 3D-Programm, was wir haben, um eben so einen Anbau zu visualisieren. Der geht dann per Schnittstelle in so eine Virtual Tour, da weiß ich nicht genau, wie die Software heißt, importiert. Und dann gehen Leute bei uns in einem Raum, können dann virtuell durch ihren Glasanbau gehen.
Cool.
Das wird heute schon gemacht.
Ja.
Interessant die Reaktion übrigens.
Ja.
Manche fahren voll drauf ab. Also wenn der Verkauf bis dahin noch nicht passiert ist, dann spätestens dann. Andere sehen nur diese Brillen und machen direkt kehrt.
Echt?
Nein, mir reicht das, was ich hier sehe und angefasst habe, ist alles gut.
Ja, ist das eine Altersfrage?
Nein, erstaunlicherweise nicht.
Okay. Also die Neugier kann auch bei einem 70-Jährigen sein, so ungefähr, der sagt, her mit der Brille und ich gehe da jetzt
Also durch. Mein Vater ist jetzt in dem Alter und der ist ganz begeistert von dem Ding.
Ja, gut, er war aber auch immer neugierig.
Ja, das stimmt.
Und von daher, das passt ja. Sie sind, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, Sie sind mit Ihrem neuen Standort, von dem ich vorhin ja schon gesprochen habe, dass wir da unseren Kongress auch gemacht hatten vor 2 Jahren, sind ein großes Wagnis eingegangen, denn Sie haben dort ganz viele Teile auch zusammengezogen. Das ist ein sehr großes Areal. Aus der Außensicht zumindest ist der Mut belohnt worden. Ja, alles das, was ich davon höre, ist, dass es gelungen ist auch. Berichten Sie doch vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern von Ihren eigenen Empfindungen auch in den vergangenen Jahren, insbesondere in den vergangenen 2 Jahren, seitdem sozusagen das fertig ist, da steht. Gab es Highlights, gab es, ich weiß nicht, Lowlights?
Ja, so. Genau. Also zunächst mal vielleicht mal so zur Erläuterung. Wir hatten das damals so organisiert, dass mein Vater sich um den Neubau gekümmert hat. Natürlich nicht alleine, sondern mit einem sehr erfahrenen Bauleiter von uns, den wir auch, ich glaube, über 3 Jahre dafür abgestellt haben. Mhm. Und die beiden haben schon öfter zusammen gebaut und kennen, also die wissen, wie sie ticken.
Erfahrenes Duo.
Erfahrenes Duo und So, und das Ganze haben wir ausschließlich in Einzelgewerbevergabe gemacht mit einem Generalplaner. Also der Koordinationsaufwand ist dann eben auch ein anderer.
Ja.
Und insofern war es absolut richtig und sinnvoll, da, dass die beiden sich da hauptamtlich drum gekümmert haben, kann man schon so sagen. So, also mein Vater durfte das Geld ausgeben und in diesem Fall musste ich es dann zurückverdienen. Das war bis sonst immer andersrum.
Ich glaube, das hat er auch so mal gesagt, ne? Bei einer der Eröffnungsreden oder so.
Ja, bestimmt. Ja. Naja, und die Herausforderung war so, also auf der einen Seite, dass wir natürlich dieses ganze Produktionswerk mit neuer Fertigungstiefe, neuen Wegen, neuer Logistik und so weiter an den Start kriegen mussten. Gleichzeitig haben wir aber im Operativen natürlich nicht stillgestanden.
Genau, die Produktion lief weiter.
Die Produktion lief weiter und wir haben viele neue Produkte entwickelt. In den letzten 4 Jahren oder 3 Jahren so viele wie noch nie in der Solos-Geschichte. Und zum Teil, also aus unserer Sicht zumindest, mit wirklich revolutionärer Technologie und vielen Patenten und so weiter. So, und jetzt habe ich also, oder haben wir eine ziemliche Herausforderung für unsere Mitarbeiter. Mhm. Die, also die logistischen Wege sind nicht klar. Mhm. Gleichzeitig habe ich die hohe, also die Lernkurve im Neubau.
Ja.
Und mit der Lernkurve der neuen Fertigungstiefe. Mhm. Dann kommt dazu die Lernkurve für diese ganzen neuen Produkte. Und das war eine ganz schöne Herausforderung.
Ja.
Ist es auch nach wie vor, das ist ja nicht abgeschlossen. Und da hat es ganz schön geknackt zwischendurch im Gebälk, das muss ich wirklich sagen. Also, und am meisten Kopfschmerzen hat uns da wirklich bereitet, diese neue Fertigungstiefe. Das war wirklich heftig. Da waren dreiviertel Jahr viele unruhige Nächte.
Ja, Fertigungstiefe heißt, Sie haben Teile von dem, was vorher ausgelagert war, auch wirklich reingeholt, an einem Standort auch zusammengebracht.
Ganz genau, ganz genau. Das ist bei uns die eine Pulverbeschichtung. Mhm. Das hatten wir früher, genau wie Sie sagen, zugekauft, machen wir inzwischen selbst. Mhm. Aus mehreren Gründen. Eigentlich Gründe der Flexibilität und Qualität, um es zusammenzufassen. Ja, und so eine Maschine, das ist ja letztlich eine Riesenanlage und auch eine große Investition gewesen, die dann echt ans Laufen zu kriegen. Mhm. Und dann kommen eben noch dazu diese neuen Produkte. Mhm. Das war schon, ganz schön heftig.
Und sagen. Gott sei Dank oder eben auch zusätzlich auf den Schultern eben auch eine Nachfrage, die weiterhin sehr hoch war.
Ja, ja, wenn da uns was zusammengebrochen wäre, hätten wir natürlich ein richtiges Problem gehabt. Mhm.
Wie ist es Ihnen gelungen, die Mitarbeiter mitzunehmen auf den Weg? Das finde ich auch mal sehr spannend.
Sie meinen Neubau?
Oder? Ja, sowohl als auch. Also ich meine, das war eine zum Teil eine sehr hohe Belastung auch in der Zeit. Ja. Also ich meine, wir Menschen sind, oder viele von uns sind Gewohnheitstiere im Sinne von, das ist der Ort, an dem wir arbeiten, da liegen die Werkzeuge, das sind die Produktionsabläufe, so etwas. Und jetzt ist ein Umzug, Innovation, neue Prozesse und ich bin auch noch an einem anderen Ort. Ich bin irgendwie zwischen den Orten, wenn man so will.
Ja. Also es war damals so, wir sind nicht das erste Mal, damals, wir haben gar nicht lange her, wir sind nicht das erste Mal umgezogen, sondern vor vielen Jahren musste mein Vater damals die Produktion aus dem Sauerland hier in das Osnabrücker Land verlegen. Das war damals nicht so leicht, weil wir da tatsächlich auch die Leute nicht mitnehmen konnten, weil es einfach
faktisch
ist. Ja. Genau. Mhm. So, also insofern sind wir schon ein bisschen was gewohnt. Mhm. Natürlich sind die handelnden Personen nicht mehr alle dieselben, klar. Aber mein Vater hat damals sofort gesagt, du wirst es sehen. Erst sind alle unheimlich neugierig und begeistert. Mhm. Dann wird eine Phase des Tals kommen. Mhm. Alle denken, hätten wir das von uns alles nicht angetan, wären wir mal geblieben, wo wir wären. Mhm. Stichwort Gewohnheit. Mhm. Und wenn diese Phase durchschritten ist, dann eröffnen sich neue Dinge. So, und rückblickend jetzt auf diese 3 Jahre, muss ich sagen, hatte vollkommen recht gehabt, ist genauso gekommen. Also alle waren echt euphorisiert. Und wir mussten ja dort in das Gebäude rein, mussten nicht, wollten wir. Und auch die Mitarbeiter wollten, wo zum Beispiel Innentüren noch fehlten. Mhm. Es war im Januar, also jetzt nicht gerade warm.
Ja.
Also viele der Kollegen und Kolleginnen saßen da mit Wolldecke und heißem Tee, falls sie mich arschkalt waren.
Und Heizlüfter.
Und also wir hatten unser Büro mitten in der Produktion durch USB-Platten abgetrennt irgendwie. Das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil man das ja auch dann als Team irgendwie gemeinsam durchsteht.
Ja, Pioniergeist dann schon.
Genau, das ist so, da gehen wir jetzt zusammen durch.
Ja.
So, aber wenn es dann anfängt zu holpern, eben so eine Fertigungstiefe oder die neuen Anlagen dann nicht so funktionieren, dann wird es kritisch. Und wir haben nur eins gemacht, wir haben versucht, möglichst offen alles zu kommunizieren. Mhm. Also sowohl was die Planung angeht, als auch was die Probleme angeht. Ich selbst gehe in der Regel sowieso mindestens einmal die Woche durch die Produktion. Mhm. Zu der Zeit war jeden Tag da, jeder Meisterrunde dabei, einfach damit die auch merken, man ist jetzt nicht hier alleine und sieht zu, wie er klarkommt.
Ja.
Und so haben wir, glaube ich, dann viele Dinge auch gemeinsam gestemmt und nochmal hinterfragt, haben was richtig geplant. Mhm. Software zum Beispiel war ein Riesenthema damals. Das haben wir jetzt ganz gut in den Griff gekriegt, weil wir es einfach gemeinsam hinterfragt haben.
Ja.
Und so schreiten wir jetzt dieses Jahr aus dem Tal der Tränen.
Ja.
Also bis jetzt sind wir da raus,
glaube ich. Also das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen jetzt auch die Vorteile des Standortes, denn der ist sehr, ich kann nur empfehlen, auch mal auf die Internetseite zu gehen. Das ist eine tolle Location. Also wir waren ja damals schon begeistert, als wir zu Gast sein durften auch. Und ich denke, alle, die dabei waren beim Kongress 2016, waren begeistert einfach von der Location. Das hat sich jetzt eingelebt. Ich denke, so kleine Macken und so weiter, wahrscheinlich ausgebügelt. Aber das gehört zu dem Prozess wahrscheinlich auch dazu,
Lernkurve. Die Leute haben sich von Anfang an wohlgefühlt.
Ja.
Das muss ich ganz klar sagen. Also wer sich da nicht wohlfühlt, mit dem stimmt auch irgendwas anderes.
Ja.
Das muss man auch mal sagen. Nein, aber die haben sich wirklich alle wohlgefühlt. Mhm. Und wir haben ja auch bis dato kaum Mitarbeiter verloren.
Mhm.
Das war uns ja auch ein Anliegen. Aber man muss schon fairerweise sagen, ich habe jetzt einen gerade vor Augen, einen Tischler, der kommt hier oben aus Voltlage, dass der natürlich nicht bis Melle fahren kann. Nicht nur die Zeit, sondern eben auch die finanzielle Belastung, die da entsteht. Das kann ich nachvollziehen. Und dann kann ich es auch nachvollziehen, wenn die Kollegen sagen, ich muss jetzt was anderes machen, das geht nicht.
Ja.
Aber es hält sich wenig in Grenzen, das war ja auch unser großes Ansinnen. Nein, also die Leute fühlen sich wohl, sie erkennen jetzt auch, Mensch, wenn wir das hier richtig organisiert kriegen gemeinsam, dann sind wir auf einem guten Weg.
Ja, also Mut wurde auch belohnt.
Also ich, ja, also bis jetzt ja, aber das ist ja noch nicht durch, das Thema. Den Tag vom Abend.
Toi, toi, toi. Sie hatten gesagt, Ihr Vater hat sich ganz, ganz stark, als ja auch Mitgründer, als Eigentümer des Unternehmens, ja, mit dem Neubau, bei Bau denkt man, so ein kleiner Bau, aber das ist ja ein Riesengelände. Auf wie viel bebaute Fläche ist da?
Kannst du nicht sagen.
Ja, also schauen wir sonst auf die Internetseite. Es sind ja mehrere Fußballfelder einfach die dort überbaut sind. Ihr Vater hat sich aus dem Unternehmen jetzt zurückgezogen, geplant. Das war, glaube ich, auch der Umstieg. Er fährt, glaube ich, nicht nur mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Was hat sich verändert aus Ihrer Sicht? Vorher waren Sie doch über Jahre sehr stark auch zusammen in der Leitung und haben auch die Bälle sich zugespielt, war meine Wahrnehmung.
Ja, ja.
Was hat sich jetzt verändert? Gibt es so Lessons learned, auch nochmal als Ergänzung zu dem, was da war, was wir damals auch rausgefunden haben? Was ist so aktuell Lessons learned? Jetzt sind Sie in Anführungszeichen, haben Sie das Gefühl, Sie sind jetzt alleine in der Führung? Allein kann ja gut und schlecht sein.
Ja, also er zunächst mal ist er nach wie vor da. Also er hat natürlich noch sein Büro da und kommt natürlich auch vorbei, aber nicht mehr so oft und auch nicht mehr so lange. Wir haben, hatte ich doch mal auch berichtet, wir hatten zwei Gesellschaften übernehmen müssen in den vergangenen zwei Jahren. Da kümmert er sich mit einem Team drum. Aber er lässt jetzt immer mehr los und lässt die Leute auch. Aber er steht schon neben mir, sag ich mal, und passt einfach auf und gibt mir Hinweise. Mensch, kannst du nicht da klarer sein oder schau da ein, da läuft glaube ich was nicht. Und das kann man natürlich nicht immer hören, will man nicht immer hören, zumindest nicht im ersten Moment. Aber im zweiten Moment denkt man schon drüber nach, selbstverständlich. Und dann nehme ich es auch an.
Ja.
Also alleine fühle ich mich nicht, das kann ich so sagen. Aber was mir jetzt rückwirkend auffällt, was mir damals nicht so klar, also damals, sage ich mal so vor 5, 6 Jahren, nicht so klar war, ist, dass wir beiden gemeinsam natürlich natürlich, so sollte es sein, eine sehr hohe, also ich habe in ihm einen Partner mit extrem hoher moralischer Integrität. Also wo ich genau weiß, er würde das immer im Sinne des Unternehmens machen, vielleicht mit einer Art und Weise, die ich anders machen würde, aber immer mit demselben Ziel, immer mit derselben, und ich wüsste, er würde das immer in der Art machen, so wie ich es auch für richtig halten würde.
Ja.
Und muss ich schon sagen, da habe ich schon ein bisschen Manschetten vor, wenn er irgendwann weiter zurücktritt, wer diese Position eigentlich übernimmt. Also wer ist dann an meiner Seite, der einmal den Fingerzeig gibt und auf der anderen Seite, wo ich weiß, das hätte ich garantiert nicht besser hingekriegt.
Ja.
Und das so,
Ja, gut, das ist dann wahrscheinlich ja eben nicht 1:1 zu ersetzen. Klar, vielleicht muss es da eine andere Art Konsortium, irgendwas geben. Ja, klar. Ja. Ich finde das nochmal schön, gut, hilfreich, dass Sie es so sagen. Mich erinnert das auch an die Ausführungen von Uli Vogel, der auch sagt, Werte, Werte, Werte. Werte sind auch das, was den Unterschied einfach macht. Und nicht Profit oder Ähnliches. Also gerade dann, wenn man als Familienunternehmen denkt, in Generationen denkt, finde ich das sehr beruhigend, das auch aus ihren Worten zu entnehmen. Stichwort Werte, also jedenfalls steckt das für mich
auch drin. Ja, weil wir haben jetzt, muss ich sagen, den einen oder anderen Mitarbeiter gewonnen oder auch schon länger bei uns, die in dieses Wertesystem, um das jetzt mal im Begriff aufzunehmen, auch wirklich reinpassen. Wo ich auch weiß, die handeln vollumfänglich ich sag mal, im Sinne des Unternehmens, ohne sich da selbst irgendwie bevorteilen zu wollen. Und das halte ich für extrem wichtig. Und wenn dann es auch so ist, dass die Zusammenarbeit eine wird, wo man sich auch gegenseitig Ja und Nein sagen kann, und da glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg, dann also dann bin ich etwas beruhigt.
Ja, gibt's denn auf der Ebene entweder der Führungskräfte oder auch der Mitarbeiter oder auch gemischter Gruppen, gibt es da besondere Formate oder Rituale, die Sie haben?
Ja, also wir haben selbstverständlich unsere Jahresgespräche, die wir durchführen. Die sind auch mit einem entsprechenden Beurteilungsbogen, der aber wirklich sehr, sehr finde ich, sehr wertschätzend aufgebaut ist. Haben wir jetzt gerade neu gemacht. Also das gibt es, dann gibt es einmal im Jahr, ich fange vielleicht mal so an, genau, es gibt einmal im Jahr eine Strategierunde im engsten Kreis, dann gibt es zweimal im Jahr, gibt es ritualisierte Zusammenkünfte der sämtlicher Bereichsleiter und Abteilungsleiter.
Wie viel sind dann zusammen?
Das sind dann so knapp, ich denke mal so 35. Dann gibt es ein Jahresauftakt-Meeting, wo inklusive der Meisterebene, das sind dann so 50, 60 Leute, einfach erzählt wird, das haben wir vor, dieses Jahr steht das auch im Programm und diese Dinge packen wir an. Also das sind so, sagen wir, für die ersten zwei drei Ebenen ist so das die Informations, der Informationsaustausch. Ja. Und dann gibt es drei oder viermal im Jahr, inzwischen glaube ich, Betriebsversammlungen, die auch jeweils eine halbe Stunde fast dauern, wo wir ziemlich intensiv auch über die Dinge sprechen, manchmal auch zu intensiv.
Ja.
Ja, so das sind so die, dann gibt es eben Mitarbeitergespräche, ritualisiert und so weiter.
Gibt es auch Projektgruppen in dem Sinne? Was weiß ich, gibt es eine Projektgruppe Innovation oder ähnliche Dinge?
Teilweise schon. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel EDV-Innovation haben, dann ist natürlich immer ein Fachbereichsverantwortlicher dabei, sage ich mal, der das Ding einfach treibt.
Ja.
Product Owner nennen das ja die IT-Leute.
Ja.
Aber das sind ja häufig interdisziplinäre Geschichten, also nicht nur IT-Fachbereich, sondern Verkauf noch da mit meinetwegen rein oder auch ein technischer Support. So, und das wird dann schon projektbezogen gemacht. Aber diese Projektführungen sind noch längst nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Die könnten noch viel stringenter sein, noch viel klarer sein, dass die Projektteams noch viel interdisziplinärer zusammen da unterwegs sind. Also da sind wir auf dem Weg.
Da geht noch was.
Ja.
Ich habe, das haben Sie ja mitbekommen, Sie hatten auch gesagt, Sie hätten das Buch vorher auswendig gelernt, bevor wir uns bevor wir uns treffen zum Interview. Ich habe in meinem neuen Buch eben Wirksam Handeln durch Selbstführung auch die Auswirkungen von Beschleunigung, Fragmentierung und Unsicherheit, Unberechenbarkeit genannt. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was wir mal am Anfang auch gesagt haben. Es gehört ja auch Mut dazu. In diesen Zeiten auch zum Beispiel so große Dinge wie ein neues Werk hinzusetzen, was Sie ja gemacht haben, den neuen Standort auch hinzusetzen. Wie gehen Sie mit diesen Phänomenen um? Also ich finde gerade Beschleunigung ist ein Thema. Wir hatten es eben angesprochen. Unberechenbarkeit, klar, da haben Sie selber vor 2 Jahren ja schon drüber gesprochen. Es gibt eben keine starre Strategiearbeit. Aber eben auch die Frage, was macht das mit mir persönlich? Wo finden Sie Ausgleich? Wo finden Sie Ruhe? Wo tanken Sie auf? Wo laden Sie die Batterien wieder auf?
Also
ganz aktuell hat sich was verändert, vielleicht auch die letzten 2 Jahre.
Also meine Frau achtet dann immer sehr auf mich. Man muss wissen, dass ich 3 Kinder habe. Also wir haben 3 Kinder, wenn ich nach Hause komme, ist auch keine Ruhe. Ist ja auch gut so, die dürfen dann ja auch nicht ruhig sein, sollen sie auch gar nicht. Sie achtet immer darauf und wenn ich wirklich gestresst bin, dann guckt sie sich das immer eine gewisse Zeit mit an und sagt irgendwann zu mir, du läufst hier rum wie ein Zombie, du bist gar nicht da. Also zumindest nicht. Also physisch vielleicht, aber das auch maximal. Und wir hatten jetzt gerade in den letzten Monaten des vergangenen Jahres, war es enorm stressig und enorm viel. Und da ist es mir selbst auch aufgefallen, dass ich überhaupt nicht im Moment irgendwie bin. Und dann geht ja auch viel Selbstwahrnehmung flöten.
Ja.
Und Sie widmen ja ein großes Kapitel in Ihrem Buch zum Thema Stärken und Schwächen und sagen ja auch, Selbstführung hat was mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, Selbstreflexion und auch Selbstwahrnehmung zu tun. Und wenn man dann eben solche Phasen hat, ja, dann fällt es einem schwer, diese Reflexion eigentlich zu leben, sag ich mal. Und damit verpasst man natürlich enorm viel. Also nicht nur an Lebensqualität zu Hause, sag ich mal, sondern auch im Vier-Augen-Gespräch mit den Mitarbeitern. Da wird man den Menschen nicht gerecht und sich selbst auch nicht.
Ja.
Und also das mal so erstmal,
Herausforderung.
Genau. Und also es gibt für mich immer so mehrere Dinge, die ich mache. Ich habe morgens immer mein festes Ritual, wo ich mich entspanne, dann hatte ich mir mittags vorgenommen, alleine bei uns da durch diese parkähnliche Landschaft zu gehen, das gelingt mir nur zum Teil. Und abends machen wir auch immer noch so ein Ritual mit Kerze anzünden, was wir aber auch nicht ganz durchgängig haben. Und da geht es nur darum, abends beispielsweise 5 Minuten zu sitzen und tief zu atmen. So, und also das ist so das rein, wie soll ich sagen, meditativ ist vielleicht ein bisschen
übertrieben. Ja, doch, aber
in diese Richtung vielleicht.
Und auch Achtsamkeit.
Achtsamkeit ist, genau. Genau. Und ansonsten ist Bewegung für mich enorm wichtig. Fahren mit Mountainbiken durch den Wald, das ist dann Ruhe und auch alleine, wenn ich nicht sprechen und denken muss.
Ja.
Und dann nimmt man sich auch wahr und auch den Rest.
Ja.
Vor allem, wenn man stürzt.
Ja. Dann nimmt man sich deutlich.
Wahr. Ja, aber das sind so die Musik ist für mich auch immer ein Anker.
Nach wie vor, ne?
Nach wie vor, ja, sehr, sehr wichtig für mich. Aber ich glaube, wenn man da wirklich an sich arbeitet, und das ist, also da bin ich auf ganz kleiner Stufe und müsste da eigentlich viel mehr machen, möchte auch mehr machen. Ich glaube, dann geht man mit dieser Unsicherheit und mit dieser Unberechenbarkeit, die Sie vorhin angesprochen haben, auch anders um, weil eine gewisse Souveränität und Gelassenheit dann Einzug erhält, ohne dass man ignorant wird. Das ist ja, sondern es gehört halt zum Leben dazu, dass plötzlich sich jemand überlegt, Strafzölle zu erheben. Ja, dann ist das so.
Ja.
Und wir werden schon einen Weg finden.
Ja.
Also in diesem Selbstverständnis.
Zuversicht.
Ja, genau, unterwegs zu sein. Und ich glaube, das hat viel mit sich selbst reflektieren, sich selbst wahrnehmen, selbst finden zu tun, dass man das kann.
Also ich vermute auch, die Ruhe kommt, wenn sie kommt, von innen.
Ja, würde ich auch sagen.
Und deswegen Rituale wie Kerze anzünden, atmen, meditieren, beten, was auch immer geeignet ist.
Ja.
Natürlich kann ich immer auch nur wieder sagen, auch wieder bei sich selber ankommen. Und so in sich reinhören und dann vielleicht auch sowas wie Kraft spüren oder Kraft aufnehmen.
Ja.
Oder auch, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich einfach nur bewusst stehe und merke, wie ich stehe, dann habe ich so ein inneres Bild, dass ich die Energie in mich auch aufnehmen kann. So, ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht, aber so, das ist halt die
Empfindung. Bilder
genau.
Ja. Und man merkt es ja am Tagesablauf, dass man, ich glaube, Sie haben es in Ihrem Buch auch kurz erwähnt, dass man eben Dinge nicht bewusst macht. Also wer kann schon von sich behaupten, dass er bewusst ist, ohne ein Handy in der Hand zu haben, Zeitung zu lesen, ein Gespräch zu führen.
Ja.
Und das ist ein banales Beispiel, aber zeigt vielleicht so ein bisschen die Problematik, vor der wir stehen, dass man sich diese Zeit nicht nimmt. Man hätte sie ja. Man nimmt sie sich aber
nicht. Ja. Aber Sie nehmen auch Zeit, mit Ihrer Familie zu essen. Jetzt nicht mittags, da müssen Sie dann vom Produktionsstandort, das geht nicht.
Würde auch gehen, ist ja nicht so weit, aber nein, also abends in der Regel und auf jeden Fall morgens.
Ja.
Das schon, ja.
Okay. Ausblick in die Zukunft. Welche Trends, welche Entwicklungen sind aus Ihrer Sicht als Inhaber eines mittelständischen, eines Familienunternehmens besonders wichtig in jetzt so absehbar und was sollte man, das ist sicherlich für die Hörerinnen und Hörer, die ja oft auch Unternehmer sind oder viele von denen, was sollte man im Blick behalten?
Wenn ich jetzt sage, den Führungskräftemangel, ist das natürlich sowas von abgedroschen,
eine
Digitalisierung, was keiner mehr hören kann.
Ja.
Aber was ich wirklich feststelle, ist, Sie sprachen vorhin über Werte und die Menschen, mit denen man da zusammenarbeiten, müssen ja zu einem passen oder zum Unternehmen passen.
Ja.
Vielleicht auch dasselbe sogar.
Ja.
Und da, glaube ich, ist unsere Aufgabe in Zukunft immer mehr, dass man sich wirklich, das ist ein schöner Bogen zur Selbstwahrnehmung, dass man sich wirklich ernsthaft mit den Menschen auseinandersetzt, mit denen man zu tun hat. Denn die Wertschätzung, glaube ich, es hat heute einen ganz anderen Stellenwert als noch vor 20 oder 30 Jahren.
Ja.
Und dass man wirklich aktiv ins Gespräch geht, um die andere Sicht zu verstehen. Und da stelle ich immer wieder fest, dass dann auch bei mir selbst natürlich, dass die Rückmeldungen nicht zugegeben werden, dass es der andere verstehen kann, dass man Leitplanken für junge Leute nicht früh genug setzt und plötzlich zerrieselt das da so.
Ja.
Und man kriegt sie gar nicht mehr eingefangen. Das sind so ein bisschen die Geister, die man selbst gerufen hat unter Umständen. Und das, glaube ich, ist eine der größten Herausforderungen, diese für sich passenden Mitarbeiter zu identifizieren und sie dann aber so zu begleiten und so zu formen, ohne dabei übergriffig zu werden. Ja, dass eben auf Basis einer gegenseitigen Wertschätzung dann wirklich eine Zusammenarbeit entsteht. Und das, glaube ich, ist eines der größten Themen, die wir haben, dass es nicht immer gelingt, also ich kann es nur von mir sagen, mir gelingt es garantiert nicht immer, da die richtigen Worte zu finden und da auch die Leute so auszuwählen und zu begleiten, dass sie sich dann in eine gute Richtung entwickeln.
Und das ist ja für mich gerade, macht es gerade so einen Klick, dass ich denke, wenn in einer Zeit der Beschleunigung, der Fragmentierung, der Unsicherheit ist natürlich das wertschätzende Gespräch ein großes Unterscheidungsmerkmal.
Ja.
Also die Chefin, der Chef, der sich mit dem Mitarbeiter wirklich hinsetzt und das Telefon weit weg ist und auch nicht an es brummt oder sonst wie, dieser Chef, ja, ich sag mal, etabliert ja eine ganz andere Art der qualitativen Beziehung als jemand, der das so wegmanagt. Ja. So. Ja. Das ist schon ein Trend, wo Sie sagen, wer das tut und wer dazu sich entwickelt, der macht da einen Unterschied.
Das glaube ich schon, ja. Und ich glaube, man kann ja sehr viel vermitteln über diese Art Gespräche. Mhm. Ja. Also wenn jemand den Wert der Bodenständigkeit für sich als wichtig erachtet, dann kann man das in Gesprächen und eben durch Rückmeldung, die aber auch nicht wertend ist, sondern eigentlich objektiviert wird, kann man da, glaube ich, viel erreichen. Oder ich hatte, was mir immer wieder auffällt beispielsweise, ist, dass vielen, auch gerade jetzt jüngeren Leuten, so eine, ich nenne das mal, konstruktive Aggression fehlt. Mhm. Also beim Fußball würde man sagen, Abschussstärke. Mhm. Das ist ja nichts. Also Aggression ist ja eher ein negativ besetzter Begriff.
Aber kanalisierte Aggression.
Dann. Ja, genau. Ja. Also konstruktiv, ne? dass sie etwas nach vorne bewegt, ohne einen gewissen Impuls. Ja. Ist ja auch nach Form der Aggression. Geht ja nichts vorwärts.
Mhm. Oder auch Macht einsetzen dann ja auch.
Ja, genau. Mhm. So, da stelle ich immer wieder fest, dass das vielen, eben gerade jüngeren Leuten wirklich auch abgeht. Mhm. Ja, zu sagen, so, und jetzt packen wir das Ding an und jetzt ziehen wir es mal durch.
Ja.
Und zwar richtig. Mhm. Und ich glaube, dass da sind wir als Führungskräfte wirklich gefragt, die Leute dort mit hinzunehmen und denen das auch vorzumachen. Mhm. Und dann nicht im Sinne von über Leichen gehen, aber im Sinne von Durchsetzung stark zu sein und von einer Sache überzeugt zu sein und dabei auch zu bleiben. Mhm. Und dann sind wir wieder bei den Rückmeldungen und vielleicht dann auch Vorbild. Mhm. Und
aber das auch das als Beobachtung von Ihnen und damit natürlich auch als möglichen Trend, die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die wir jetzt bekommen in den Unternehmen, den Biss sozusagen auch bei denen ab und zu vielleicht zu wecken und zu sagen, beiß dich da durch, Durchhaltevermögen, das sind ja alles auch so Tugenden, Stichwort Selbstführung, die von denen wir sagen, das sind ja auch unternehmerische Tugenden.
Ja, so. Ja. Also, ja, das finde ich auch. Und es ist natürlich schon so, dass wir ja viele junge Leute auch bekommen, die so total eingemainstreamten Lebenslauf haben. Mhm. Also Blitzzeit, Abi, Megastudium, am besten noch ein Jahr Auslandsaufenthalt. Wo ich mich manchmal auch frage, also früher konnten wir mit diesen Art Menschen nicht ganz viel anfangen. Mhm. Ne? Muss man ja mal so sagen. Ja. Ne? Das soll jetzt auch nicht vorverurteilt sein, das wäre ja nicht gerecht, aber also ein bisschen Entschleunigung, mal ein bisschen das Fuß vom Gas nehmen und den Kindern auch mal sagen, den Jugendlichen, was, ja, dann machst du jetzt halt mal ja nichts. Mhm. Also nicht im Sinne von Sofa liegen, das nicht, ne? Aber vielleicht mal Welt entdecken und dann machst du jetzt nicht hier Sprachkurs hier noch und so weiter, sondern jetzt machst du mal Work and Travel oder ein soziales Jahr irgendwo. Mhm. Und da, also diese, ich finde, wir überdrehen da ganz schön. Mhm. Und wenn ich dann diese überpasteten jungen Charakter dann in die freie Wirtschaft gelassen werden und die bekommen wir dann, dann haben wir eine ganz schön harte Arbeit vor uns.
Offenbar, denn das ist ja, sie entwickeln ja in diesen stromlinienförmigen persönlichen Karrieren, entwickeln sie ja nicht den Biss.
Genau.
Das ist ja auch wieder der Punkt. Wenn wir jetzt sagen, richtig, okay, dann haben wir wenigstens da Leute, die einen eigenen Biss haben oder so, nee, nicht mal das. Ja. Also ich sehe es, nehme es auch wahr und ich spreche auch mit vielen Mittelständlern, ich spreche aber auch mit was weiß ich, Führungskräften aus dem öffentlichen Dienst. Das ist überall ähnlich. Und ich glaube, da ist, ich will nicht sagen eine Erziehungsaufgabe, aber eben eine Führungsaufgabe mindestens, die sie auch haben. Und das ist stärker geworden, insbesondere auch angesichts der vielen Einzelkinder und so weiter, offenbar.
Ja glaube ich auch. Ja. Und Erziehungsaufgabe, ja, das fängt tatsächlich dann auch im Elternhaus an. Es gibt ja ganz herrliche Bücher inzwischen, die dann dieses Phänomen der übermotivierten Eltern, nenne ich es mal, dann beschreiben.
Ja.
Und man sich ja selbst fragt, also ich selbst in meiner Generation schon, ich vermute in Ihrer Generation ist dann noch was anderes. Wie ist man eigentlich groß geworden? Wie ging das eigentlich, wenn man so behütet mit allem aufwächst und trotzdem gleichzeitig Musik, Sport und der Beste und Schnellste und so weiter sein soll? Ne?
Ja. Also die Generationen, die jetzt kommen in die Unternehmen, das können wir konstatieren, sind anders und müssen deswegen auch anders geführt werden. Ich habe es mir auch auf einen Zettel geschrieben mit LD21 für Leadership Development in the 21st Century. Ich glaube, da ist Führung heute in diesem Jahrhundert anders und auch sehr anspruchsvoll.
Ja.
Zum Abrunden, wenn Sie sich vor Augen führen, unsere mittlerweile ja viele tausend Hörer, die vielleicht auch gespannt sind von jemand, der das Unternehmen jetzt seit vielen Jahren auch immer mehr von innen prägt, Familienunternehmen, jetzt aber auch wesentlich allein das Unternehmen führt, aber nicht allein, weil es ja andere Führungskräfte gibt, also sind ja nicht vollkommen allein auf der Flur, aber im Sinne von zumindest formaler Alleinverantwortung auch. Was für Tipps geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern im Sinne einer mutigen oder gelingenden Führung? auch Selbstführung?
Das ist natürlich, also ich sage, mit meinem Zahnalter, das soll auch nicht vermessen sein, deswegen will ich da so ein bisschen zurückhalten. Aber ich kann nur sagen, was sich für mich so herauskristallisiert. Wenn man ich glaube, es ist ein Teil Ihres Buches auch, da sprechen Sie über Eigenverantwortung. Mhm. Und das ist für mich eigentlich das Stichwort, um das es geht. Und wenn man das wirklich für sich mal durchdenkt, was heißt das eigentlich? Also wirklich am Ende.
Ja.
Da geht es nicht nur darum, dass man unliebsame Themen oder unliebsame Gespräche oder Dinge, die einfach unangenehm und schwierig sind, ganz generell, dass man die anfasst.
Ja.
Denn es macht sonst keiner für einen.
Ja.
Und da kenne ich viele, zähle ich auch zu, die dann das gerne mal umschiffen, weil es eben unangenehm ist und weil man dann vielleicht auch denkt, naja, so ein bisschen willst du ja jetzt nicht der Letzte sein, sondern man möchte ja auch noch mit dir sprechen. Also ich sag mal, da ist so ein bisschen die, auf der einen Seite so eine gewisse Harmoniebedürftigkeit, die man dann in sich trägt und auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was einem wichtig ist, aber auf der anderen Seite weiß man, es braucht hier klare Linien und das muss auch aus- und angesprochen werden, das muss durchgezogen werden.
Ja.
Und das ist, also das ist so zum einen zum Thema Eigenverantwortung, denn es macht sonst niemand. Und zum anderen, wenn man es noch weiter durchdenkt, für mich zumindest, geht es dann irgendwann, dass man wirklich autonom handelt. Und das bedeutet für mich, jetzt kommen wir wieder zur Selbstwahrnehmung und so weiter zurück, dass man sich seiner bewusst ist und dass man sich, egal welcher Impuls von außen kommt, also sei es eine bestimmte Situation, über die man sich ärgert, warum ärgert man sich eigentlich? Also was macht das
gerade
mit mir? Oder sei es eine, es können ja auch Dinge sein, wie nochmal das Thema Strafzoll, also auch gesetzliche Gegebenheiten, über die man sich, was soll ich denn jetzt machen, das ist doch alles so ungerecht. Ja, aber so kommen wir nicht weiter. Das ist, und das meine ich mit eigenverantwortlichem Handeln ist, wenn wir das, also ich spreche es für mich, das ist für mich mein Credo.
Ja.
Das möchte ich erreichen. Und daran arbeite ich, sowohl was die reine Persönlichkeit angeht, als auch das, was das äußere Umfeld angeht. Und dafür braucht es, das komme ich nochmal auf Ihr Buch, braucht es tatsächlich auch eine gewisse Selbstwahrnehmung, eine Selbstreflexion.
Ja.
Und daran möchte ich arbeiten, dann glaube ich, kann ich den Laden auch vernünftig führen.
Ja. Nehmen wir beides als Stichwörter und Appelle dann auch, als Abrundung. Stefan Holtgreife, ganz herzlichen Dank, dass wir ein Update machen konnten nach 2 Jahren auch zu Ihrer Situation. Ich würde jetzt mal vorbeugend sagen, so in spätestens 2 Jahren machen wir das nächste Update, wenn Sie Lust haben.
Ja, vielen Dank, gerne. Hat mich gefreut, dass ich was beitragen kann. Freut mich sehr.
Sehr gerne. Dankeschön. Ja, soweit mein Gespräch mit Stefan Holtgreife. Wie immer, so auch in diesem Podcast meine Aufforderung. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!